ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Über aktuelle militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg reden wir in diesem Podcast, und zwar wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag auch heute nach Berlin.
Tag, Herr Deisinger, Tag nach Leipzig.
Im zweiten Teil der heutigen Folge setzen wir, wie beim letzten Mal versprochen, das Gespräch mit Divisionär AD Urs Gerber fort, Zwei-Sterne-General AD der Schweizer Armee, früherer Co-Chef einer Kommission, die den Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea überwacht. Und davor soll es um die aktuelle Lage und letzte Entwicklungen gehen. Da gibt es auch wirklich viel zu bereden. Stichwort zum Beispiel die letzten massiven russischen Luftangriffe und die zumindest begrenzte Freigabe weitreichender US-amerikanischer Waffen für Ziele, die auf russischem Staatsgebiet liegen. Aufzeichnungszeit für diesen Podcast: Freitag, 22. November 2024. Es ist jetzt kurz nach 9.30 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Herr Bühler, seit unserer letzten Folge sind dann ja doch ungewöhnlich viele Tage vergangen, aber wir sind zeitlich leider nicht früher zusammengekommen. Der Abstand zur nächsten Folge, der wird dann wieder kürzer sein. Die wollen wir am kommenden Mittwoch aufzeichnen. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Auf jeden Fall ist in den vergangenen 10 Tagen viel passiert. Vielleicht wieder ein kurzer Überblick in Bezug auf die militärischen Entwicklungen zu Beginn.
Also Herr Deisinger, ich glaube, wir müssten erstmal daran erinnern, dass in diese 10 Tage auch der 1000. Tag in diesem verbrecherischen Angriffskrieg fiel. Da liegen jetzt neue Zahlen der Vereinten Nationen vor, mindestens 12.000 Zivilpersonen, darunter 650 Kinder, sind ums Leben gekommen. Das sind die mehrfach überprüften Zahlen der Vereinten Nationen. Die wahre Zahl liegt wahrscheinlich deutlich darüber. Hunderttausende von Soldaten beider Seiten sind entweder gefallen oder schwer verwundet worden. Das Wall Street Journal spricht in diesen Tagen von 1 Million Menschen seit 2022. Was für ein Verbrechen. Dabei setzt Russland es in diesen Tagen weiter fort. Und damit sind wir bei der aktuellen Lage. Mit Terrorangriffen, mit Raketen und Marschflugkörpern, Drohnen auf ukrainische Städte und auf die Infrastruktur, auf die Energieinfrastruktur. In diese 10 Tage fielen auch mit die schwersten Luftangriffe seit Februar 2022 am frühen Sonntagmorgen. Ein Sonntag, den wir bei uns in Deutschland als Volkstrauertag zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt begangen haben. Die Landoffensive, die nunmehr seit Anfang des Jahres andauert, ging auch in den letzten Tagen weiter mit kleinen Geländegewinnen hier und da. Zugleich unter großen Verlusten für die russische Armee. Aber die Lage der Ukraine ist durchaus kritisch, insbesondere im Donbass und dort auf der taktischen Ebene.
Dann machen wir es ein bisschen konkreter, schauen uns zunächst mal die Lage am Boden an. Ich weiß, dass man die manches Mal von anderen Aktionen natürlich nicht messerscharf trennen kann, aber vielleicht können wir es der Übersichtlichkeit halber zumindest versuchen. Erster Bereich, auch heute wieder das von ukrainischen Truppen besetzte russische Gebiet in der Region Kursk. Wesentlich kleiner scheint das in den vergangenen Tagen nicht geworden zu sein.
Nein, die Russen sind im nordwestlichen Teil dieser Einbuchtung vorgerückt, nachdem die Ukrainer sich von dort zurückziehen mussten, um nicht eingeschlossen zu werden. Das war eigentlich seit Tagen absehbar. Aber im Großen und Ganzen ist die Lage in der südlichen Region Kursk unverändert. Die Ukrainer kontrollieren nach wie vor ca. 50% des ursprünglich besetzten Gebiets. In diesem Abschnitt ist der Gefechtsstand der Truppen der Nordgruppe getroffen worden. Die Russen sagen, es wären dort britische Storm Shadow Marschflugkörper eingesetzt worden. Aber da kommen wir sicher auch gleich noch drauf zu sprechen. Bei den Nordkoreanern, etwa 10.000 bis 12.000, die dort sich in diesem Raum befinden, gibt es jetzt Hinweise, dass ihnen oder den Russen nordkoreanische Artilleriesysteme zugeführt worden sind. Das sind großkalibrige Artilleriegeschütze, 50 an der Zahl und 20 Mehrfachraketenwerfer. Das wird den Nordkoreanern die Möglichkeit bieten, erstmals selbst entwickelte Artilleriewaffen unter Kriegsbedingungen zu testen, so makaber das auch klingt. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Es gibt erste Meldungen, dass vereinzelt Nordkoreaner auch in den Krieg eingegriffen haben, aber noch nicht das gesamte Kontingent. Das befindet sich in der Ausbildung zusammen mit russischen Fallschirmjägern und russischen Marineinfanteristen weiter im Norden in der Region Kursk.
Ich frage jetzt zu den Storm Shadow noch nicht nach, weil da reden wir dann ein bisschen ausführlicher drüber, wenn es um den Einsatz westlicher Waffen auf Ziele auf russischem Staatsgebiet geht. Ich würde mal weitermachen über das, was sozusagen an der Frontlinie passiert. Südöstlich davon, von diesem Gebiet Kursk, liegt dann die Region Kharkiv, in gleicher Entfernung zur Grenze auf russischer Seite, die Stadt Belgorod. Was gibt's da zu berichten?
Ja, das ist der Abschnitt, in den die russische Armee im Mai in die Ukraine angegriffen hat. Hier geht es nach Anfangserfolgen seit Monaten für die Russen eigentlich nicht voran. Die Ukrainer konnten bisher erfolgreich verteidigen und eine Bedrohung der Region Kharkiv durch Landstreitkräfte weitgehend ausschließen. Im Augenblick hat man den Eindruck, dass die Kharkiv-Front so niedrig priorisiert ist, dass dort zwar Kämpfe stattfinden, aber ein weiterer Angriff ohne substanzielle Verstärkungen der Russen nicht stattfinden kann. Im Gegenteil, es gibt dort nach wie vor Gegenangriffe der Ukraine, auch mit mechanisierten Kräften, also mit Kampfpanzern und mit Schützenpanzern.
Wenn wir aber weiter nach Süden kommen, dann bleiben wir noch in der Oblast Kharkiv, kommen nach Kupjansk, am Oskil-Fluss gelegen. Da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus.
Ja, das ist die Stadt Kupjansk, die ja bereits seit Ende Dezember, Anfang Januar unter starkem Druck ist. Es ist der russischen Armee aber auch nach 11-monatigem Anrennen nicht gelungen, die Stadt zu erobern. Allerdings gelang es in diesen Tagen kurzzeitig, an den ostwärtigen Stadtrand vorzudringen, bevor sie dann aber wieder von den Ukrainern vertrieben wurden. Aber die Lage bleibt dort für die ukrainischen Verteidiger kritisch. Aber es sieht nicht so aus, als ob die Russen in der gegenwärtigen Lage es schaffen werden, die Stadt einzunehmen.
Südlich von Kupjansk haben die Russen ja den Oskil bereits erreicht. Wenn man dann noch weiter nach Süden geht, da geht es aber für die Russen deutlich langsamer voran.
Ja, ca. 20 Kilometer südlich von Kupjansk ist es ja schon im Oktober gelungen, bis zum Oskil vorzustoßen. Das scheint zunächst das taktische Ziel gewesen zu sein. Der Angriff ist dort an dem Fluss Oskil zum Stehen gekommen. Es gab soweit bisher keine ernsthaften Versuche, den Fluss zu überschreiten. Südlich davon ist wenig Bewegung. Es finden Kämpfe statt, aber ohne signifikante taktische oder gar operative Erfolge von beiden Seiten.
Ja, und dann sind wir irgendwann in der Oblast Donetsk. Bekannte Schwerpunkte dort, Chassivja oder auch Toretsk und dann noch weiter unten Pokrovsk, Kurakrove, alles Orte, die auch in den letzten Wochen immer wieder eine Rolle gespielt haben.
Ja, Chassivja ist zurzeit für die Russen zweitrangig, obwohl die Einnahme dieses Bollwerks Chassivja den Russen durchaus Möglichkeiten für einen Vorstoß Richtung der Großstädte Kramatorsk und Konstantinjewka bieten würde. Je weiter wir aber jetzt an der Ostfront, der Donbassfront nach Süden gehen, desto klarer wird die operative Zielsetzung der Russen. Hier ist nach wie vor der Schwerpunkt, an dem sie die Masse an Kräften und Mitteln konzentriert haben. Nicht also frontal aus Osten gegen Pokrovsk, wie es noch im Sommer aussah, sondern seit Wochen und vor allem seit dem Fall von Wulida im äußersten Süden der Ostfront, in dem die Russen im Süden von Pokrovsk angreifen, um den hufeisenförmigen Frontverlauf um Kurakrove und den gleichnamigen Stausee zu begradigen, und dann zunächst südlich an Pokrovsk vorbei an die Grenze der Oblast Donetsk an die westliche Grenze vorzustoßen. Das ist alles nicht gut für die Ukraine. Deshalb reden sie ja, sie gebrauchen immer das Wort, komplizierte Lage. Und das ist eine schwierige Lage, wenn sie das sagen. Das ist zu verstehen, weil eben Dorf um Dorf von den Russen erobert wird in dieser weitgehend offenen Landschaft. Aber die Ukrainer verstehen es, durch eine beweglich geführte Verteidigung einen operativen Durchbruch der Russen zu verhindern. Der Preis ist natürlich, dass sie dafür Raum aufgeben müssen, um nicht in einem statisch geführten Verteidigungsgefecht aufgerieben zu werden, dass sie dadurch die eigenen Verluste minimieren durch diese bewegliche Gefechtsführung und dabei den Russen größtmögliche Verluste zufügen. Das ist ihr Ziel. Ja, die Ukrainer haben durch diese Verzögerung, wie wir sagen, Raum verloren, ca. 2000 Quadratkilometer seit Anfang des Jahres mit zunehmender Tendenz im Herbst. 2000 Quadratkilometer klingt viel, ist aber knapp dreimal so groß wie die Stadt Hamburg. Also über diesen Raumverlust reden wir. Die größten Vorstöße der Russen gab es nur in diesem gerade genannten Schwerpunkt. 15 Kilometer Richtung Westen von Bachmut aus bis Chasiv-Yar. Und ja, zur Erinnerung, Bachmut wurde im Mai 2023 erobert. 40 Kilometer Richtung Westen im Raum Avdijivka, erobert im Februar 2024. Das sind die Dimensionen, über die wir hier reden. Und von Pokrowsk bis zur polnisch-ukrainischen Grenze sind es gut weitere 1000 Kilometer.
Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter und sind dann an der sogenannten Südfront, wie Sie sie immer genannt haben. Was gibt es von dort zu berichten?
Ja, die Südfront ist zurzeit für die Russen ein absoluter Nebenkriegsschauplatz, auch entgegen Äußerungen von ukrainischen Stimmen, gerade aus der Administration dieser Region, insbesondere aus Saporischschja. Es finden örtliche Gefechte statt, aber ohne operative Bedeutung oder anders gesagt, die Ukrainer verteidigen dort erfolgreich.
Okay, dann die Angriffe beider Seiten, Herr Bühler, auf Ziele hinter der Frontlinie. Vielleicht fangen wir hier wieder mit den Russen an. Die haben ja teils massive Angriffe gestartet. Hier sind jetzt auch wieder Raketen in größerer Stückzahl dabei gewesen, nicht nur Drohnen.
Ja, das war der bereits erwähnte Angriff mit den 120 Raketen und den Marschflugkörpern unterschiedlichen Typs sowie ca. 90 Drohnen in der Nacht zum Volkstrauertag, zu unserem Volkstrauertag. Es war der lange erwartete große Angriff auf die Energieinfrastruktur. 16 strategische Bomber sind in der Nacht aufgestiegen und man kann das, wenn man das mitverfolgt in der Nacht, kann man das ja schon ahnen, was da jetzt kommt. Diese strategischen Bomber können mit bis zu 8 Marschflugkörpern bewaffnet werden. Nachdem man ein paar Tage vorher, das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, besprochen, noch einen Scheinangriff oder eine Übung durchgeführt hat, kam jetzt der nächste große und flächendeckende Luftangriff, der die Luftverteidigung der Ukraine in allen Regionen die Nacht über beschäftigt hat. Von den Drohnen sind die meisten abgeschossen worden, beziehungsweise durch elektronische Störungen, Störsignale abgelenkt worden, zum Teil zurückgeschickt worden nach Russland oder in die besetzten Gebiete. Die Drohnen kamen aus den Oblasten Krasnodar, Kursk und Oryol. Also das sind die auch in Frage kommen für weitreichende Einsätze, um die Drohnenabschusseinrichtungen dort zu zerstören. Bei den Raketen gab es einen Mix von vielen Raketen, unter anderem auch Überschall, Marschflugkörper, Zirkon. Es gab Kinschal-Raketen mit dabei. Es gab über 100 Marschflugkörper und Eiskander, ballistische Raketen, zum Teil auch bewaffnbar durch Nuklearsprengköpfe. Ich sage das deshalb, weil wir ja gleich auf den anderen Angriff noch zu sprechen kommen, denke ich. Also viele dieser modernen Kurzstreckenraketen oder Marschflugkörper können auch nuklear bewaffnet werden. Das ist also nichts Neues und die sind auch schon ziemlich bald nach Kriegsbeginn auch alle eingesetzt worden, diese Typen. Von diesen 120 Raketen und Marschflugkörpern sind etwa 100 abgeschossen worden. Die F-16 sind sehr stark eingesetzt worden in dieser Nacht, um Flugkörper abzuschießen. Da kann man davon ausgehen, dass es Drohnen sind oder Marschflugkörper, aber nicht ballistische Raketen. Die Ziele waren tatsächlich Energieinfrastruktur in mehreren Regionen, unter anderem in Odessa, in Wolin, in Rivne, durchgehend eigentlich über die gesamte Ukraine. Es waren auch Eisenbahnen betroffen, gerade im Bereich Dnipro, aber auch einige Eisenbahnlinien im südlichen, im westlichen und im nordwestlichen Bereich der Ukraine. Und neben einem Wärmekraftwerk und der ganzen Netzinfrastruktur der Umspannwerke sind auch die Netze, die zu den Atomkraftwerken führen, beschädigt worden. Und deshalb mussten 6 Reaktoren jetzt auf einen reduzierten Betrieb heruntergefahren werden, um auszuschließen, dass eben zu viel Elektrizität produziert wird, die dann nicht abgeleitet werden kann. Mit verbunden mit diesem Angriff waren weitgehende Stromabschaltungen in der Ukraine oder Stromausfälle, die dann gleichzeitig natürlich auch die Wasserversorgung beeinträchtigen und auch die Fernwärmeversorgung beeinträchtigen. So einen Großangriff, wie wir ihn am Sonntagmorgen oder in der Nacht zum Sonntagmorgen erlebt haben, den kann man nicht mit kurzer Vorlaufzeit durchführen. Das sieht man ja schon daran, dass man Tage vorher eine Übung oder einen Scheinangriff gemacht hat. Dies erfordert eine erhebliche Koordinierung vieler Truppenteile, die dort dabei sind bei so einem Vorhaben. Es ist also ausgeschlossen, dass dieser Großangriff, wie ich es lesen konnte, eine Reaktion ist auf die Freigabe oder teilweise Freigabe der Auflagen für weitreichende Waffen, die aus dem Westen dort der Ukraine zur Verfügung gestellt worden sind.
Und auch sicher nicht unbedingt eine Antwort auf das Telefonat von Scholz mit Putin.
Nein, bestimmt nicht.
Dann will ich mal eingehen auf diesen Angriff, den Sie schon angedeutet hatten, Herr Bühler. Es gab ja gestern die große Schlagzeile, die Ukrainer haben sie zunächst verbreitet. Russland habe erstmals in diesem Krieg eine Interkontinentalrakete eingesetzt. Und dann gab es schnell Mutmaßungen, das seien ja Dinge, die eigentlich nur für nukleare Sprengköpfe vorgesehen seien. Die seien nicht drauf gewesen, dann also nur Attrappen oder konventionelle Sprengköpfe als Warnung an den Westen, wozu man möglicherweise bereit sei. So, und dann haben Russen und Amerikaner gleichermaßen verkündet, es war eine Mittelstreckenrakete. Die Nuancen dann aber doch relativ deutlich. Die Amerikaner sprachen von einer, ich glaube, experimentellen Waffe, die Russen von neuer Hyperschallrakete als Reaktion auf die Langstreckenerlaubnis der Amerikaner. Was wissen wir denn über die Rakete? Was wissen wir über diesen Einsatz?
Also nicht so viel über die Rakete. Es scheint sich da um einen Prototyp noch zu handeln. Da ist noch nicht so viel öffentlich bekannt. Nach Putins Angaben ist das eine ballistische Mittelstreckenrakete mit Hyperschall-Eigenschaften. Die Reichweite liegt etwa bei 5000 Kilometern und sie sei angeblich nicht bekämpfbar. Ihre Flugeigenschaften ähneln offenbar einer Interkontinentalrakete und deshalb kam es zu den von Ihnen angesprochenen Spekulationen. Nicht umsonst haben die Russen eine halbe Stunde vor dem Start die Amerikaner über den Einsatz informiert auf den üblichen Wegen, das sind Datenleitungen, um dann Verwechslungen mit einer nuklear bewaffneten Rakete auszuschließen und eine Eskalation auszuschließen, also die Amerikaner vorzuwarnen, die dann auch die Ukrainer vorgewarnt haben. Diese Rakete trägt den Namen Oreschnik, wie immer ist die Aussprache möglicherweise nicht ganz so korrekt, aber ich bemühe mich. Oreschnik heißt Haselnussstrauch, sowas in der Richtung. Diese Rakete kann offenbar mehrere Sprengköpfe tragen, die dann ausgelöst werden und selbstständig ins Ziel fliegen. Es wird vermutet, dass diese Rakete auf der Basis einer bekannten Mittelstreckenrakete entwickelt wurde. Die Rakete wurde in der Region Astrachan am Kaspischen Meer abgefeuert. Die Rakete und ihre Sprengköpfe waren Teil eines größeren Raketen- und Marschflugkörperangriffs auf ein ukrainisches, früher sowjetisches Rüstungsunternehmen in der Stadt Dnipro. Es ist also nicht nur diese Rakete alleine gewesen, sondern es haben 7 andere Marschflugkörper, ballistische Raketen vom Typ Kinschal und eben diese Rakete dort mitgewirkt, zusammengewirkt. Die Ukrainer sagen, es sind 6 Marschflugkörper abgeschossen worden. Die verbleibenden sind aber offenbar auf dem großen Industriegelände eingeschlagen. Über Schäden ist nichts Genaues bekannt. Die Raketenfabrik ist aber schon mehrfach Ziel von russischen Luftangriffen gewesen. Sie ist aber offenbar so gut geschützt, dass sie in wesentlichen Teilen nicht beschädigt werden kann. Also da kann man von Bunkern ausgehen. Das war ja auch so, dass in der Sowjetzeit solche wesentlichen Rüstungsbetriebe, und das ist ein Rüstungsbetrieb, der Raketen schon in der Sowjetunion entwickelt hat und hergestellt hat, dass man die nicht angreifen kann in ihren wesentlichen Teilen und zerstören kann.
Kurze Nachfrage, Sie sagten, die sei angeblich nicht abfangbar, die Rakete. Das heißt, man könnte, wenn die Russen sie wieder einsetzen würden, erwarten, dass die Ukrainer das mit ihren Mitteln können? Oder wird es den Ukrainern mit ihren Mitteln, die sie haben, schwerfallen?
Ja, ich habe angeblich gesagt, weil Putin das ja behauptet hat. Und da muss erst der Beweis geführt werden. Wir hatten ja schon mal Beispiele, dass neue Raketen eingeführt wurden. Wenn ich an die Kinschal denke, die ja auch angeblich nicht abgefangen werden kann, aber dann doch abgefangen wurde. Und andere Raketen gehören dazu. Das ist immer so, wenn was Neues auftaucht, dann muss sich die Luftverteidigung erst darauf einrichten. Und man kann hoffen, dass sie einen Weg findet, sollte sie nochmal eingesetzt werden, was aber auch nicht gesichert ist. Wie gesagt, es ist ein Prototyp und da haben die Russen sicher nicht so viele.
Herr Bühler, man fragt sich ja, inwieweit diese russische Strategie, Energieinfrastruktur zu zerstören, Erfolg haben kann. Also wir sind ja fast im Winter. Das wird für einen sehr großen Teil der ukrainischen Bevölkerung wahrscheinlich eine deutlich schwerere Zeit als in den vergangenen beiden Wintern. Das Kalkül ist klar. Die Frage aber, ob das Kalkül aufgehen kann, das russische, ob es Putin gelingen kann, die Bevölkerung so leiden zu lassen, dass der ukrainische Widerstand Rückhalt bei den Menschen verliert. Was meinen Sie?
Also nach den neuesten Zahlen sind 70% der Kraftwerke, Ausnahme die Atomkraftwerke, und der Umspannwerke zerstört und so schwer beschädigt, dass sie vom Netz genommen wurden. Es bleibt also teilweise die Kapazität der vorhandenen Atomkraftwerke, sollten die Zuleitungen nicht zerstört werden oder Ableitungen. Und Stromimporte aus Ländern der Europäischen Union. Die Regierung hat aber schon angekündigt, dass es Regionen gibt, in denen der Strom für 8 bis 20 Stunden pro Tag kontrolliert abgeschaltet werden muss, um das verbliebene Netz nicht zusammenbrechen zu lassen. Ich hoffe, dass die Lage in diesem dritten Kriegswinter wenigstens nicht schlechter ist als die beiden zuvor, denn es ist ja einiges gemacht worden. Die Stromimporte habe ich erwähnt, die Unterstützung auch aus Staaten der Europäischen Union bei dem Wiederaufbau, bei der Reparatur von Stromleitungen. Und es kommen dazu, was es im ersten Winter sicher noch nicht in dem Maße gegeben hat, ungezählte Stromerzeugungsaggregate, große und kleine, die hilfsweise bei Stromausfall bzw. bei Stromabschaltungen eingesetzt werden. Das ändert nichts daran, dass viele Menschen erneut unter miserablen Bedingungen ihr Leben fristen müssen. Und da wird es sicher wieder Flüchtlinge aus diesen besonders betroffenen Regionen geben. Dass der ukrainische Widerstand den Rückhalt der Menschen verliert, glaube ich allerdings nicht. Sie haben ja auch keine Wahl. Wenn man sich die Bedingungen in den besetzten Gebieten ansieht, die erzwungene Russifizierung dort, die erzwungene Dienstpflicht in der russischen Armee zu kämpfen, die Verschleppung von Kindern nach Russland, Gewalt gegen Frauen, man könnte die Liste fortsetzen.
Da schauen wir aber mal auf die Zahlen, Herr Bühler. Die sprechen doch aber eher dafür, dass die Strategie von Putin vielleicht doch aufgeht. Also möglicherweise gar nicht mal nur wegen der Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Die letzte Gallup-Umfrage sagt, ich glaube, da hat man im September, Oktober gefragt, durchschnittlich 52% der Ukrainer würden ihr Land gern verhandeln sehen, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und nur 38% wollen bis zum Sieg weiterkämpfen. Das waren im Vorjahr noch 63%, die bis zum Sieg wollten, und nur 27% für ein schnelles Kriegsende. Nochmal zum Vergleichen. Also 27% damals für ein schnelles Kriegsende, jetzt sind es 52%.
Also zweifellos, die Strategie Putins geht da in Teilen auf, in der Ukraine, aber auch im Westen. Teile des Westens machen sich ja das Narrativ Putins zu eigen. Da wollen Sie ja später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe jetzt diese Frage nicht genau in Erinnerung. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass die Zahl derer, die sich Frieden wünschen, die liegt bei 52%. Und das ist ja auch durchaus verständlich. Wer will das nicht? Das wollen wir auch. Das wollen alle. Das wollen auch alle, die den Ukrainern Waffen geben, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Das heißt aber nicht, und das hatten Sie nicht erwähnt, das ist auch in dieser Umfrage mit drin, nach meiner Erinnerung, dass Sie sich einen erzwungenen Diktatfrieden wünschen. Das muss man dazu sagen. Aber natürlich, das, was Sie zitiert haben, das ist eine Tendenz so richtig.
Und wie es scheint, kommen ja diese Änderungen auch in der Politik an, also irgendwie, auch wenn auch nur in kleinen Schritten. Also wenn der ukrainische Präsident Zelensky jetzt betont, dass er bereit sei, die Krim mit diplomatischen Mitteln zurückzubekommen, dann sind das doch zumindest in meinen Ohren deutlich neue Töne. Also bis vor kurzem wollte er die Krim noch zurückerobern.
Ja, natürlich kommen diese Töne auch in der Politik in der Ukraine an. Wobei man dazu sagen muss, dass die Aussage nicht ganz neu ist. Also die kam schon mehrfach von Präsident Zelensky, bereits beginnend im Jahr 2022. Also die einseitige Fokussierung auf militärische Mittel, die hat es aus meiner Sicht nicht gegeben. Aber Sie haben recht, es gab eine Zeit im Jahr 2023, als die Großoffensive da begann. Da hat man schon der nicht nur von Präsident Zelensky, sondern auch von anderen, den Ukrainern Hoffnung gemacht, dass die Krim im Rahmen dieser Offensive zurückerobert werden kann.
Die ukrainischen Angriffe auf Ziele hinter der Frontlinie, die erfolgen ja nun unter teils neuen Bedingungen. Die US-Amerikaner haben erlaubt, dass mit weitreichenden Waffen, die sie geliefert hatten, auch Ziele auf russischem Staatsgebiet angegriffen werden können. Gibt es eine belastbare Angabe, Herr Bühler, wie weit diese Erlaubnis tatsächlich reicht? Also es kursieren ja verschiedene Mutmaßungen. Gilt das nun generell oder gilt das nur für das Gebiet Kursk?
Also belastbar ist hier gar nichts. Das muss man leider so sagen. Also immer wenn sich ein Offizieller dort öffentlich äußert oder auch anonym äußert, dann bleiben da Fragen offen. Und das deuten Sie ja an mit der Frage. Also gilt das jetzt nur für Kursk? Gilt das immer noch für Belgorod oder nicht mehr? Gilt das auch für die Region Bryansk? Da hat ja gerade von Freitag auf Samstag ein Angriff stattgefunden, mutmaßlich mit Attackams. Gilt das auch für die Region Krasnodar, aus der immer wieder Drohnen gestartet werden? Ich meine, man darf dies nicht an Gebieten, Regionen und Grenzlinien festmachen, sondern die Ukrainer müssen die Möglichkeit haben, ein militärisches Ziel, das in Reichweite ihrer Waffen liegt und von dem eine unmittelbare militärische Bedrohung und Gefahr für die Ukraine ausgeht, dieses mit Waffen zu bekämpfen, egal wo die Waffe produziert worden ist, egal von wem sie dann an die Ukraine abgegeben wurde.
Man könnte auch den Eindruck haben, dass die Amerikaner letztlich das auch nur gestatten, was die beispielsweise die Franzosen für ihre Marschflugkörper Scalp schon längst erlaubt hatten. Aber, Herr Bühler, da ist ja auch manchmal mehr Schein als Sein.
Ja, da sprechen Sie einen sehr interessanten Fall an. Ich hatte ja Frankreich, ich glaube zweimal, als Vorbild hingestellt, weil ein Minister schon vor einiger Zeit dort gesagt hat, ein französischer Minister, Frankreich hat damit kein Problem, solange es ein militärisches Ziel ist, von dem eine Gefahr für die Ukraine ausgeht. Also genau das, was ich eigentlich mit anderen Worten gerade gesagt habe. So weit, so gut. Und das habe ich natürlich weitergegeben. Nun stellt sich heraus, dass dies gar nicht umgesetzt wurde. Der Grund liegt offenbar darin, dass dieser französische Scalp, wie auch das baugleiche britische Modell Storm Shadow, Komponenten enthält, die US-Ursprung haben. Es ist normal, dass bei der Weitergabe, beim Verkauf von Kriegsgerät an einen Drittstaat alle an der Entwicklung, an dem Bau des Kriegsgeräts beteiligten Staaten der Abgabe zustimmen müssen. Das ist völlig normal. Dass sich Staaten jetzt aber auch bei Auflagen, die erst nach der Abgabe erlassen werden, hinter den USA verstecken, ist nun neu. Storm Shadow und Scalp sind ja bereits seit Mai 2023 und damit anderthalb Jahre in der Ukraine im Einsatz. Also es sieht schon mehr nach Schein als aus Sein aus, da haben Sie schon recht. Und es kommt dazu, was ist denn mit den anderen Waffen, was ist denn mit der weitreichenden Artillerie, was ist denn mit den Flugzeugen, was ist mit den Panzern, Schützenpanzern, was ist letztlich auch mit den Raketen, die auch über mehrere Kilometer weit reichen, die von Soldaten von der Schulter abgeschossen werden. Was ist mit den, es kommen weitere Fragen, was ist mit den Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson, die ja bereits gemäß russischer Verfassung russisches Staatsgebiet sind und den gleichen Status haben wie Kursk, Krasnodar oder Rostov am Don. Also bei den vier Regionen, da traut sich noch nicht mal Putin so zu drohen wie bei den Angriffen in andere Regionen. Aber da bleiben überall offene Fragen und irgendwie ist das Ganze nicht logisch und hält einer wirklich nüchternen Beurteilung eigentlich nicht stand.
Und es hat den Anschein, Herr Bühler, dass man diese US-Erlaubnis schon ganz praktisch genutzt hat und auch Erfolg gehabt hat oder drückt da der Schein, der Anschein?
Nein, der drückt nicht. Es gibt zwei Luftangriffe, die geführt worden sind. Einer auf ein Munitionsdepot bei Bryansk. Das liegt nördlich der Ukraine. Die Ukrainer haben zu erkennen gegeben, dass dieser Angriff mit den amerikanisch gelieferten ATACMS-Raketen durchgeführt wurde. Die Russen haben das indirekt bestätigt, aber es sei kein Schaden entstanden. Aber die Bilder, die von Russen ins Internet gestellt worden sind, sprechen da eine ganz andere Sprache. Man sieht den Einschlag der Raketen und danach große Sekundärexplosionen, die auf Explosionen der Munition, die in diesem Depot gelagert worden sind, hindeuten. Das Depot ist bereits in den letzten Wochen von den Ukrainern mit Drohnen angegriffen worden. Also dort sind russische Raketen und Artilleriemunition in großen Mengen gelagert. Und man kann davon ausgehen, dass vieles von dem, was dort gelagert ist, dann auch zerstört worden ist bei diesem Angriff. Und das Zweite ist der Angriff auf das Hauptquartier der russischen Nordgruppe. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, im Teil Kursk. Also mutmaßlich mit mehreren britischen Storm Shadow Marschflugkörpern. In diesem Hauptquartier sind auch nordkoreanische Offiziere eingesetzt. Also heute kommt die Meldung, dass es Tote und Verletzte gegeben hat bei diesem Angriff und dass einer der hochrangigen nordkoreanischen Generale bei diesem Angriff auch verletzt worden sei. Das ist alles sehr plausibel, sowohl von der Lage des Hauptquartiers als auch der Zusammensetzung, also russisch-nordkoreanisch. Die Generale sind auch in diesem gemeinsamen Hauptquartier untergebracht, um die Interessen auch der Nordkoreaner damit einzubringen in die Führung, auch wenn sie wahrscheinlich selbst keine Operationen führen. Das wird von russischer Seite gemacht. Das sind die beiden Operationen, die also in den letzten Tagen seit der Freigabe dort geführt worden sind. Und die Tatsache, dass es ein Munitionsdepot war in Bryansk. Das passt natürlich nicht zusammen mit dem, was in den amerikanischen Medien geschrieben worden ist. Das passt nicht zusammen mit dem, was einzelne Sprecher dort in Amerika gesagt haben. Und deshalb ist diese ganze Auflagengeschichte sehr undurchsichtig und wenig transparent. Wenn Sie die Realität sehen und das, was vorher gesagt worden ist.
Dann lassen Sie mich aber trotzdem nochmal nachfragen, Herr Bühler. Es gibt ja mittlerweile Einschätzungen namhafter Experten. Einen hatten wir auch schon mal hier im Podcast zu Gast, die davon sprechen, wir könnten bzw. wir würden nun gleitend in einen dritten Weltkrieg rutschen, vielleicht sogar schon drin sein. Es gibt auch Fragen von Hörerinnen und Hörern dazu, unter anderem von Thomas Schütze. Was meinen Sie, Herr Bühler?
Also das Gerede vom Dritten Weltkrieg, das kommt ja ursprünglich aus Russland. Dass das jetzt einige Experten aufgreifen, das macht mir Sorge. Denn es besteht kein Anlass, über einen Dritten Weltkrieg zu spekulieren. Niemand auf der Seite der westlichen Staaten, insbesondere der Staaten der NATO, will einen Dritten Weltkrieg. Und niemand will sich in einen solchen hineinziehen lassen. Und wenn da 10.000 Soldaten künftig auf Russlands Seite mitkämpfen, Soldaten aus Nordkorea, dann bringt uns das noch nicht mal in die Nähe eines Dritten Weltkrieges. So besorgniserregend und eskalatorisch dies von russischer Seite auch sein mag. Also richtig ist dabei, glaube ich, dass Russland einen regionalen Krieg mit einem ehemaligen Bruderstaat aus innenpolitischen Gründen in einen globalen Konflikt uminterpretiert. Russland, Iran, Nordkorea, das ist der harte Kern auf der einen Seite, der Westen mit seinen Werten der Freiheit und Demokratie auf der anderen Seite, irgendwo mehr oder weniger dazwischen manche Staaten des globalen Südens, einschließlich China, die die Dominanz des Westens schwächen wollen, insbesondere durch seine große Wirtschaftskraft. Russland selbst ist an der Schwächung und Destabilisierung Europas, insbesondere der EU und der NATO, als der transatlantischen Verbindung zu den USA und Kanadas besonders interessiert. Russland verfolgt ja seit Jahren eine imperialistische Politik eines euroasiatischen Kontinents unter der Dominanz von Russland. Das ist ja das Fernziel.
Also insoweit würden Sie, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, auch die nochmalige Bekräftigung von Bundeskanzler Scholz, dass er nicht bereit ist, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern, auch nicht neu bewerten?
Nein, ich habe da keinen Grund dazu. Ich bleibe dabei, was ich bisher gesagt habe. Der Taurus ist, wie bereits von der Ukraine eingesetzte andere Waffen, eine Abstandswaffe, die es erlaubt, nochmal Bedrohungen auf weite Distanzen auszuschalten, ohne die eigenen Soldaten zu gefährden. Das ist der Sinn und Zweck von Abstandswaffen. Er erlaubt auch einen kräftemäßig unterlegenen Verteidiger, dem Angreifer die Grundlagen für seinen Angriff zu entziehen. Also der Spiegel schreibt ja in dieser Woche nochmal dem Kanzler das Zitat zu. Zunächst mal in indirekter Rede, der SPD-Politiker hatte sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern damit begründet, dass von der Ukraine aus auch andere Ziele in Moskau getroffen werden könnten. Und jetzt Zitat, wenn wir das täten, wären wir beteiligt an dem Krieg, sagt Scholz im April zu einer möglichen Lieferung des weitreichenden Waffensystems. Deutschland müsse die Kontrolle über die Zielführung behalten. Es tut mir leid, dem kann ich nicht zustimmen von der Sache her. Der Taurus hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Moskau liegt 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Das ist aber ein Abstandsflugkörper, der Abstand braucht zur Bedrohung, nämlich der russischen Luftverteidigung. Und deshalb kann er unmöglich bis an die Grenze vorfliegen. Das wäre ein Selbstmordkommando. Also das Argument kann ich nicht gelten lassen. Und der zweite Punkt, dass wir dort die Kontrolle für die Zielführung behalten müssen, den sehe ich auch nicht. Gerade das Gegenteil. Wir dürfen keine Soldaten einsetzen zur Zielplanung, Zielführung oder die Kontrolle desselben, sondern wir geben die Waffe in die Hand der Ukrainer mit der Auflage, sie gemäß des Völkerrechts einzusetzen. Und das war's dann. Je mehr Auflagen, je mehr Kontrolle wir ausüben wollen, desto mehr sind wir verwickelt im Zielplanungsprozess. Und das will sicher keiner haben. Also das ist, da bin ich aufgrund meiner Erfahrung da in diesen Zielplanungsprozessen durchaus eine ganz feste Auffassung dazu.
Erste Nachfrage dazu, wir reden von 500 Kilometern Reichweite. Das sind jetzt offene Zahlen, von denen wir sprechen. Was ist denn, ich weiß, dass Sie auch Schwierigkeiten haben, mir wahrscheinlich die Frage zu beantworten, was ist denn, wenn der Marschflugkörper dann in Wirklichkeit gar nicht mal nur 500 Kilometer fliegt?
Wie Sie schon sagen, da kann man nicht öffentlich drüber reden, wenn es so ist, wenn es geheim ist. Aber da habe ich keine Anzeichen dafür. Mhm. Natürlich kann unter günstigsten Umständen so ein Flugkörper auch weiter schießen. Das bleibt aber dennoch die Notwendigkeit, dass man einen Abstand zu einer Flugabwehrrakete und dessen Radar hält, der sicherstellt, dass das Flugzeug nicht abgeschossen wird, bevor es den Marschflugkörper abschießen kann. Ja. Und das zweite Punkt, ich meine, ich habe das nur jetzt als Replik praktisch gesagt auf dieses Argument Moskau. Es denkt ja auch keiner dran in der Ukraine, dass aus Moskau eine unmittelbare militärische Bedrohung da ist. Also das sind ja Gedankenwelten, also das sind jedenfalls nicht meine.
Ja. Und was die Reichweite des Marschflugkörpers betrifft, wir hatten ja auch schon mal in einer früheren Folge davon gesprochen, dass man natürlich nicht eine gerade Linie ziehen kann, ne? Sondern der Marschflugkörper ist ja genau dafür gebaut, dass er Kurven fliegt, dass er sich an Landschaften anpasst und so weiter und so fort. Und da wird aus einer solchen Reichweite von 500 Kilometern werden dann mal Luftlinie ganz schnell viel weniger. Es gibt eine Diskussion, aber um den Taurus auch weiterhin in der deutschen Politik, und wir wissen ja nicht, was dann nach dem 23. Februar wird, wer dann Bundeskanzler ist. Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union, hat verkündet, dass er das woanders machen will als Scholz. Der sagt, okay, wir könnten ja sagen, das lassen wir weg. Wladimir Putin, wenn du weiterhin die Ukraine, vor allem die Zivilbevölkerung bombardierst, dann werden wir den Marschflugkörper liefern. Und darauf hat beispielsweise Sarah Wagenknecht reagiert. Bei Sandra Maischberger war das in der Sendung und hat das als mögliche Kriegserklärung an Russland bezeichnet. Wie sehen Sie das? Ich meine, man kann nachvollziehen oder sich selber denken eigentlich. Rechtlich ist das natürlich Quatsch.
Also Quatsch würde ich selbst natürlich nie sagen,
Herr Deisinger. Ist nicht Ihre Wortwahl, das weiß ich.
Das ist nicht meine Wortwahl. Und man darf ja einer Bundestagsabgeordneten als ehemaliger General keine Inkompetenz vorwerfen. Aber ich sage Ihnen eins, ich erwarte von einer Bundestagsabgeordneten als Bürger, vor allen Dingen, wenn es sich um eine handelt mit Ambitionen für ein Regierungsamt, dass sie sich im deutschen Rechtssystem und im internationalen Völkerrecht auskennt. Und diese Annahme dürfen wir ja wohl treffen, dass es so ist. Aber wenn diese Annahme stimmt, dann macht es die ganze Sache noch viel schlimmer. Dann heißt das, sie weiß es oder sie müsste es eigentlich wissen, dass die Lieferung von Waffen an einen angegriffenen Staat zu seiner Selbstverteidigung gemäß UN-Charta erlaubt sind. Man kann sogar aus dem Völkerrecht ableiten, dass eine Verpflichtung besteht, einem anderen Staat bei seiner Selbstverteidigung zu helfen. Und zweitens betont sie ja in diesem Ausschnitt, den ich gehört habe, dass die Lieferung des Taurus nur mit der aktiven Mithilfe deutscher Soldaten bei der Zielplanung möglich wäre und beides zusammen käme einer Kriegserklärung an Russland gleich. Nun, der zweite Punkt ist einfach sachlich falsch, das haben wir ja gerade schon besprochen. Die Abgabe einer Waffe wie dem Taurus ist nicht mit der Notwendigkeit verbunden, dass deutsche Soldaten bei der Zielplanung helfen. Das können die Ukrainer selbst, entsprechende Ausbildung vorausgesetzt. Hier wird also aus meiner Sicht, so nehme ich das wahr jedenfalls, wieder besseres Wissen mit den Ängsten der Bevölkerung gespielt. Schon das ist unsäglich. Und zweitens werden alle, die die Abgabe von Waffen wie den Taurus befürworten, so wie ich auch, in eine Ecke gestellt, der Kriegstreiber und der Kriegsverbrecher im Endeffekt. Wir wissen ja, dass wir in unserem Grundgesetz den Paragraph 26 haben, also das Verbot eines Angriffskrieges. Also ich stehe jedenfalls zu unserem Grundgesetz, wie auch alle anderen in unserem Land, die eine Abgabe des Taurus aus guten Gründen befürworten.
Mal zugunsten von Sarah Wagenknecht gefragt, vielleicht meint sie es ja auch gar nicht rechtlich, sondern eher politisch. Und politisch ist es doch eigentlich, oder wäre es doch eigentlich sehr wohl so eine Eskalation. Also wäre dem nicht so, dann hätten ja die US-Amerikaner mit ihrer Entscheidung, diese weitreichenden Waffen zumindest teilweise freizugeben, nicht so lange gezögert.
Also ich habe jetzt das bewertet mit meinen persönlichen Worten, was sie gesagt hat, und das war in beiden Punkten falsch. Was sie damit gemeint hat, das kann ich nicht beurteilen. Putin hat diesen Krieg begonnen und ständig eskaliert. Zuletzt mit der Eskalation durch die Einbeziehung jetzt der Nordkoreaner. Dass die Mittel für die Verteidigung der Ukraine ständig den Bedrohungen angepasst werden müssen und der Eskalation, die von Russland ausgeht, ist für mich eine Notwendigkeit, ist eine Selbstverständlichkeit. Zweite Frage, ja, die Biden-Administration hat lange gezögert, aus meiner Sicht zu lange. Dadurch sind auch mit der Diskussion in Deutschland den weitreichenden Waffen eine Symbolik zugefallen, die sie nicht verdienen. Eine Symbolik, die aber jetzt die Debatte bestimmt. Weitreichende Waffen sind notwendig, um das zu verhindern, was durch das Zögern erst herbeigeführt wurde. So kann man es nämlich sehen. Nämlich einen langen Abnutzungskrieg an der Front mit unendlich viel Leid für die Zivilbevölkerung, die dort wohnt oder wohnte, und Sterben von vielen jungen Menschen, Soldaten an der Front auf beiden Seiten.
Okay, dann will ich zum Schluss mal noch eine Hörerfrage einführen zum Thema Taurus beziehungsweise den weitreichenden US-amerikanischen Waffen. Da haben wir das Wesentliche aus einer Frage, die uns Ulrich Topp geschickt hatte, ja schon beantwortet. Und was den Taurus betrifft, gibt es eine von Professor Achim Krüger aus München. Ich zitiere mal kurz. Es wird meines Erachtens nicht erklärt, mit welchen Trägersystemen, Flugzeugen, Taurus in den Einsatz verbracht werden soll. Können das die in der Ukraine vorhandenen Kampfflugzeugtypen leisten? Sind solche entsprechend für das Tragen von Taurus realistisch zu modifizieren? Sind die so modifizierbaren Flugzeuge in ausreichender Zahl vorhanden? Würden diese möglicherweise Taurus-fähigen Flugzeuge vor vorzeitiger Aufklärung und Zerstörung durch die Russen geschützt sein? Eine Aufklärung darüber könnte der theoretischen Taurus-Debatte unabhängig vom politischen Willen der Bundesregierung vielleicht eine klärende Perspektive bringen, wenn ich in der Annahme recht hätte, dass alle Fragen oben mit Nein beantwortet werden müssten, würde sich die Debatte aus technisch-taktischen Gründen erledigen. Schreibt, wie gesagt, Professor Achim Krüger aus München.
Also den letzten Absatz, den würde ich jetzt mit Nein beantworten. Dann kann ich nämlich auch die vorherigen Fragen beantworten. Also die Debatte erledigt sich eben nicht durch technisch und taktische Gründe. Der Taurus, wie auch der von Frankreich gelieferte Scalp und der britische Storm Shadow, alle werden durch Flugzeuge eingesetzt. Dazu ist Integration in die bordeigene Elektronik des Flugzeugs erforderlich, wie auch die mechanische Aufhängungen. Das sagen Sie ja, die mechanische Aufhängung des Flugkörpers am Flugzeug. Also bei Scalp und Storm Shadow hat das einige Zeit in Anspruch genommen. Also es ist davon auszugehen, dass viele Erfahrungen aus dieser Integration für den Taurus übernommen werden können, Deshalb halte ich das für leistbar. Es wird allerdings Zeit in Anspruch nehmen. Schade, wir haben schon viel Zeit verloren, aber das ist so. Da wird nochmal Zeit verloren gehen durch die Integration. Die Ukraine verfügt über eine kleine, aber ausreichende Zahl von Flugzeugen, die heute schon den Scalp und den Storm Shadow tragen können. Dazu kommt entgegen einiger vollmundigen Zusagen eine leider erst einstellige Zahl von F-16-Flugzeugen. Aber das wird sich ja, wenn die Zusagen jetzt so eintreten, das wird sich ja zu Jahresende dann ändern. Die Flugzeuge und ihre Besatzungen sind dann ausreichend geschützt, wenn der Flugkörper weit vor der Front, also weit vor den russischen Flugabwehrsystemen abgesetzt wird. Die theoretische Reichweite eines solchen Flugkörpers wird also durch den Schutzabstand zur Bedrohung erheblich eingeschränkt. Niemand würde einen Flugkörper über der Front oder an der Grenze zu Russland absetzen. Das wäre ein Selbstmordkommando. Ich habe das im anderen Zusammenhang vorhin schon mal gesagt. Das Flugzeug würde abgeschossen werden, bevor es überhaupt den Flugkörper einsetzen kann. Und deshalb sind diese Grafiken, die auch in Medien sind, ich will jetzt nicht die Namen nennen, die Grafiken, die nur die Reichweite des Flugkörpers von der Front oder der Grenze darstellen, irreführend. Und deshalb, gerade hatten wir den Punkt, deshalb sind auch solche Aussagen, der Taurus könnte Ziele in Moskau bekämpfen, einfach technisch falsch. Ganz abgesehen davon, dass ich den Willen auch gar nicht dazu sehe, auch die Notwendigkeit nicht sehe. Denn die operativ große Gefahr geht aus der unmittelbaren Umgebung der Ukraine aus, in diesem berühmten Reichweiteband von 250 bis 300 Kilometer jenseits der Grenze.
Und jetzt haben wir noch einen anderen Schwerpunkt. Wir hatten das beim letzten Mal gesagt, Nordkorea, zweiter Teil. Und auch dafür begrüße ich heute wieder Urs Gerber, Divisionär AD der Schweizer Armee. Danke, Herr Gerber, dass Sie sich auch heute die Zeit nehmen.
Besten Dank und ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Bühler, Trump geriert sich ja als der mögliche große Friedensbringer im Ukraine-Konflikt, hatte sich ja auch schon engagiert in Korea. In seiner ersten Präsidentschaft erwarten Sie, dass es da auf der koreanischen Halbinsel unter Trump möglicherweise Entspannung gibt?
Also wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, dass er mindestens im ersten Jahr seiner Präsidentschaft ganz andere Herausforderungen haben wird. Im Inneren, in den USA, dann der große Konflikt mit China. Und es ist ja absehbar, dass diese Administration, auch wenn man die Personalauswahl ansieht, die jetzt bisher bekannt geworden ist, dass der systemische Konflikt mit China im Mittelpunkt stehen wird bei diesen Personen. Und dann ist der Krieg in Russland, wo er versprochen hat, eine Lösung zu finden. Also ich weiß nicht, ob da noch Platz ist für die Lösung der Situation zwischen Nordkorea und Südkorea.
Aber Herr Gerber, in seiner ersten Präsidentschaft hatte er ja zumindest ein bisschen Platz gefunden für den Konflikt dort und hat sich da ein bisschen engagiert. Kann man denn davon eine Art Entspannung reden, die es damals gegeben hat?
Also der Start war alles andere als Entspannung. Da war ich noch im Amt. Der Start war sehr, sehr ruppig. Sie mögen sich vielleicht erinnern, I have the bigger button than you have, the little rocket man. Das hat sich dann erst nach einer ersten Rumpelphase, möchte das mal so bezeichnen, hat sich das dann in einer zweiten Phase ergeben. Also wir hatten alles. Wir hatten Drohungen. Die erste Phase war Drohung gegenüber Nordkorea. Die zweite Phase war dann Entspannung und diese Gipfeltreffen. Mit dem Breakdown in Hanoi leider. Und dann ist eigentlich Korea aus der Wahrnehmung der Trump-Administration wiederum verschwunden. Und seither hat sich eigentlich praktisch nichts bewegt.
Aber die Drohung hat ja Trump damals nicht nur gegen Nordkorea ausgesprochen. Ne? Also bevor sich Trump und Kim da fast in den Arm lagen, war er, wie gesagt, auch durchaus aggressiv und teilweise gar nicht mal nur gegenüber Nordkorea, sondern auch gegenüber Südkorea. Kann es sein, ja, dass Trump da auch wieder jetzt das gleiche Muster fährt in seiner neuen Amtszeit?
Also davon gehe ich aus. Er hat sich ja bereits entsprechend noch vor der Wahl hat er sich diesbezüglich geäußert. Die Amerikaner und die Südkoreaner haben ja vor etwa einem Monat die Verlängerung des sogenannten Stationierungsabkommens vorzeitig abgeschlossen. Dort wird auch geregelt, wie viel Stationierungskosten die Südkoreaner den Amerikanern zahlen müssen. Und das war bisher immer eine ziemlich schwierige Sache. In der ersten Trump-Administration hat Trump gefordert, dass 5-mal mehr bezahlt würde, als vorgesehen war. Man hat es dann etwas massiv runtergeschraubt. Und dieses Mal hat man erstens das vorgezogen und zweitens hat Trump jetzt gesagt, und das dürfte sicher am Anfang zu Problemen führen, er hat gesagt, wenn er die Präsidentschaft gewinne, werde er dieses Abkommen kündigen und neu aushandeln und hat bereits angekündigt, dass er 10-mal mehr fordern würde, also anstatt 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr über 10 Milliarden Dollar. Also die Beziehungen Südkorea zu den USA werden sicher, davon gehe ich aus, gewisse Tendenzen haben, die nicht zu vergleichen sind mit der jetzigen demokratischen Administration der letzten 4 Jahre.
Und ist denn abzusehen, wie Trump sich dann gegenüber Nordkorea verhalten wird?
Das ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, also grundsätzlich bin ich der gleichen Meinung wie Erhard Bühler. Im Moment ist die Agenda anders gesetzt, aber ich könnte mir natürlich durchaus vorstellen, wenn der One-Day-Deal mit der Ukraine nicht zum Tragen kommt, wovon wir ja wahrscheinlich auszugehen haben, dass er dann versucht, einen spektakulären Deal noch einmal zu starten. Nur sind die Vorzeichen mit Nordkorea diesmal etwas schwieriger. Kim sitzt in einer massiv besseren Situation, als er das 2016 oder 2017 war. Und zweitens ist es so, dass aus der Sicht von Spezialisten, und ich teile diese Auffassung, Trump irgendwo eine Vorleistung erbringen müsste, die Kim an den Verhandlungs- oder an den Treffpunktstisch zurückbringen würde. Da wäre dann abzuwarten, ob das überhaupt erfolgt.
Für wie groß halten Sie beide denn eigentlich derzeit die Gefahr, dass es irgendwann mal wieder richtig knallt zwischen Nord- und Südkorea? Was ich anfangen möchte. Herr Bühler vielleicht diesmal?
Also ich muss da eigentlich nichts dazu sagen. Das ist, also Urs ist da wesentlich beschlagener, als ich das bin. Ich muss da nichts dazu sagen.
Dann Herr Gerber.
Also die Situation hat sich in den letzten Monaten eigentlich deutlich verschlechtert. Und ich spreche jetzt vom innerkoreanischen Beziehungsgeflecht. Grundsätzlich ist seit 70 Jahren ist immer die Gefahr, dass ein sogenannter Miscalculation, also ein Missgeschick, eine falsche Waffenhandhabe, das habe ich alles erlebt, dass die eskalieren kann und dann auf eine Stufe kommt, wo es allenfalls sogar zu einer militärischen Konfrontation kommt. Das ist übrigens das Szenario, das in allen großen Übungen, die Amerikaner mit den Südkoreanern führen, auch geübt wird. Wie bringen wir einen solchen Eskalationszyklus zum Stillstand, respektive können den zurückfahren, wieder auf einen Normalzustand? Also das ist mal das Grundmuster. Daran hat sich nicht sehr viel geändert, respektive das hat sich eigentlich eher sogar ganz leicht verbessert, indem, wie Sie ja auch festgestellt haben, die Nordkoreaner ja jetzt Südkorea als feindlichen Staat betrachten und deshalb alle physischen Zugänge zu Südkorea, da gibt es im Westen eine 4-spurige Autobahn und im Osten ebenfalls, Die haben die jetzt gesprengt und haben tiefe Gräben gezogen, die sie auch vermint haben. Also von dem her ist die Landmasse, würde ich jetzt mal sagen, für eine konventionelle Konfrontation, das hat sich leicht verbessert. Was ganz schwierig ist und wahrscheinlich der größte Hotspot, das ist die sogenannte Westsee aus koreanischer Sicht oder das Gelbe Meer, wie wir das bezeichnen, weil dort sind südkoreanische Inseln vorgelagert, dem nordkoreanischen Territorium. Und dort haben beide Länder eine komplett unterschiedliche Auffassung, was die sogenannte Grenzziehung betrifft. Der Süden spricht von dieser sogenannten Northern Limit Line, eine Linie, die der damalige amerikanische Oberkommandierende nach dem Waffenstillstand gezogen hat, um zu verhindern, dass Schiffe aus dem Süden weiter nach Norden segeln als diese Linie. Damals gab es noch keine nordkoreanische Flotte, damals gab es auch praktisch keine nordkoreanischen Marineinstallationen, weil dieser Teil vor dem Koreakrieg eigentlich unter südkoreanischer Kontrolle war. Und dort hat sich jetzt Kim sogar eingeschaltet und er hat ja in dem Rahmen der Überarbeitung der nordkoreanischen Verfassung ist man jetzt daran, diese Linie auf der Verfassungsstufe festzulegen. Und die ist diametral anders als diejenige der Südkoreaner und die Südkoreaner beharren auf ihrer sogenannten Northern Limit Line. Und dieses Meer gilt für die Navigation als sehr schwierig. Ich habe das selber erlebt. Viel Nebel, viel Strömung und so weiter. Und da rechne ich am ehesten damit, dass dort plötzlich es in eine Konfrontation kommen könnte, die dann ausarten würde, weil ja Kim bekanntlich gesagt hat, wenn wir angegriffen werden, konventionell oder nuklear, behalten wir uns vor, Nuklearwaffen als erste einzusetzen.
Ich will mal noch kurz schauen auf die militärische Partnerschaft von Nordkorea mit Russland. Die Nordkoreaner schicken Waffen, Munition, Soldaten. Beide Länder haben eine Art Beistandspakt. Was wird denn das für Auswirkungen auf die Lage auf der koreanischen Halbinsel haben und nicht nur dort?
Also wie ich bereits angesprochen habe, ist mal in erster Linie jetzt durch die Vorausleistung der Nordkoreaner hat sich Kim in eine Situation begeben, die ihm noch mehr Handlungsfreiheit gibt bei einem allfälligen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, weil man damit einen mehr oder weniger verlässlichen Partner hat, dem man bereits die Verlässlichkeit bewiesen hat. Das Zweite, es ist das Testbett, um das eigene Potenzial zu verbessern bezüglich des Einsatzes, aber eben auch der Waffentechnik, um das dann einzusetzen. Also dort gibt es durchaus Auswirkungen auf diese Gemengenlage. Zudem setzt es Südkorea, und das ist dann ein nächster Punkt, setzt es Südkorea unter Druck, ihre Position sowohl gegenüber der Volksrepublik China, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber insbesondere auch gegenüber Russland neu zu definieren, weil die Südkoreaner nach wie vor eigentlich ein Interesse haben auf gute Beziehungen, insbesondere mit den Chinesen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch bezüglich Russland. Und das setzt jetzt Südkorea natürlich unter Druck, allenfalls bezüglich des Ukraine-Krieges etwas mehr zu leisten, als sie das bisher gemacht haben.
Du hast gerade China erwähnt, Urs. Es war ja auffällig, dass aus China keine Äußerung kam. Die ganzen ersten Tage, nachdem das klar war, dass nordkoreanische Soldaten ausgebildet werden in Russland und dann auch schon verlegt worden sind, da kam keine Reaktion aus China. Was ist der Grund dafür?
Also meine Einschätzung ist, dass diese Annäherung, und das ist jetzt eigentlich schon mehr als eine Annäherung, eben mit dem formellen Abschluss dieses Paktes, der jetzt auf beiden Seiten ratifiziert worden ist, Nordkorea sich in eine Abhängigkeit oder in eine Nähe zu einem anderen Staat begibt, der nicht China ist. Bisher hat China eigentlich von sich in Anspruch genommen, dass sie Nordkorea unter Kontrolle haben und dass sie in dem Sinne die Geschichte, oder also die sogenannte, der Allianzpartner, wenn man dem von einer Allianz sprechen kann, sein würden. Und diese neue Nähe, die jetzt ein Niveau erreicht hat, das bisher präzedenzlos war, das stößt natürlich in China auf mindestens auf Vorsicht und Sorge. Und ich glaube, dass die Chinesen hier sehr vorsichtig auf diese Situation reagieren werden und auch wahrscheinlich kaum sich dagegen stemmen würden, aber das mit wahrscheinlich durchaus zunehmender Sorge mitverfolgen.
Kann das sein, dass die Chinesen vielleicht das anders einschätzen mit der Zuverlässigkeit der Nordkoreaner? Sie sind ja bekannt dafür, dass sie notorisch unzuverlässig sind, dass auch diese Kooperation nicht auf lange Sicht angelegt ist mit den Russen und dass da sich irgendwelche Veränderungen ergeben?
Also man kann ja den Chinesen sicher unterstellen, dass sie von allen Nationen und Ethnien die Koreaner am besten kennen. Und sie haben natürlich jahrhundertelange Erfahrungen von dem her. Und ich gehe auch davon aus, ich teile diese Auffassung, dass zumindest in chinesischer Sichtweise Nordkorea nicht als wirklich verlässlicher Partner angesehen wird, dass sich diese Koalitionen oder allenfalls Allianzen durchaus auch verändern können. Aber grundsätzlich müssen Sie natürlich damit rechnen, dass in der nächsten Zeit, also kurz- bis mittelfristig, sich eine neue Konstellation ergeben hat, die nicht unbedingt oder überhaupt nicht im Interesse der Chinesen ist.
Hat denn Nordkorea, Herr Gerber, überhaupt irgendwas von alledem, was man derzeit in Russland tut? Ich habe gelesen, dass Putin und Kim womöglich noch nicht mal was ausgemacht haben, also was Kim für seine Unterstützung bekommt. Kann er denn sicher sein, dass er am Ende tatsächlich was davon hat? Etwas, das jetzt nicht ausschließlich dazu dient, ihn zum russischen Vasallen zu machen?
Das ist wahrscheinlich so. Also ich kenne die Details nicht. Ich habe das auch gelesen. Bisher hat man einfach Analogieschlüsse getroffen bezüglich des ersten Treffens in der Nähe von Vladivostok auf diesem Luftwaffenstützpunkt, dass man dann gesagt hat, ja, dass der Ort weise darauf hin, dass man vor allem in Technologie im Bereich der Raketentechnologie, Satellitentechnologie, dass das rübergehen würde. Aber mir ist auch nicht bekannt, dass da irgendetwas Handfestes ist. Und ich glaube, die Russen werden sicher mit größter Vorsicht das beurteilen, inwiefern sie hier etwas geben und dann auf welchem Niveau sie das geben, weil dasselbe, das wir vorhin besprochen haben bezüglich China, wird natürlich auch in Russland bekannt sein, dass diese Allianz natürlich durchaus auch sich verändern könnte, wenn die geostrategische Lage anders werden würde.
Okay, dann würde ich zum Ende, Herr Gerber und Herr Bühler, mal noch ein, zwei, je nachdem wie wir es schaffen, Hörerfragen reinbringen, die sich mit dem Thema Nordkorea befassen. Die erste von Nikolas Hirndorf. Ich zitiere mal, der Kreml hat in der Vergangenheit innen- wie außenpolitisch häufig das gleiche Schema angewandt. Zunächst wird provoziert, dann abgewartet, wie das Volk oder der unfreundliche Feindstaat reagiert. Bleibt die Reaktion aus, wird weiter eskaliert. Ich denke daher, dass diese ersten Einheiten von ca. 10.000 Nordkoreanern nun einen ähnlichen Zweck erfüllen könnten, ehe die nächsten und die nächsten 10.000 entsandt werden, wenn die entsprechende Reaktion des Westens derart verhalten bleibt. Wie sehen Sie das und was wären eventuell mögliche angemessene Reaktionen, die auch die erwünschte Wirkung erzielen könnten? Die Frage, wie gesagt, von Nikolas Hirndorf. Was meinen Sie beide? Herr Gerber, jetzt mal zunächst.
Also, da sind ja zwei Dimensionen in der Frage versteckt. Erstens mal die Frage, ist es im Interesse und in der Absicht Nordkoreas, dieses Szenario umzusetzen? Das heißt, wenn die erste Staffel verbraucht ist, dass man dann weitere nachreicht. Hier ist darauf hinzuweisen, auch wenn Nordkorea über etwa 1,3 Millionen Mann unter Waffen verfügt, die Anzahl, die für einen solchen Einsatz in Frage kommen und auch ein Rendement erbringen, das sich gewinnbringend in die Allianz einbringen lassen würde, ist beschränkt. Das ist mal das eine. Das zweite ist, wir dürfen nicht vergessen, wir haben das ja in der letzten Sendung angesprochen, Nordkorea befindet sich nach wie vor technisch im Krieg mit Südkorea. Also das alles das, auch die Munitionslieferungen, haben irgendwann Grenzen, auch dann in der eigenen Selbstdarstellung Nordkoreas, das sich natürlich nach wie vor primär im Krieg mit den Vereinigten Staaten befindet. Und jetzt einfach gewisse Leistungen erbringt. Also hier sind die Limiten doch durchaus vorhanden. Falls das nicht so sein sollte, wie ich jetzt dargestellt habe, wird es dann schwierig als Reaktion vom Westen her, und dann kämen dann Szenarien, die Erhard Bühler oder Sie bereits angesprochen haben, dass man dann eben bezüglich Eskalation weitere Schritte in Betracht ziehen müssten, die ich aber im Moment noch nicht kommentieren kann.
Herr Bühler?
Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wenn das bei 10.000 bleibt, welchen Mehrwert machen die überhaupt, also militärisch? Du weißt, die Russen haben eine Zielgröße von 690.000, die sie erreichen wollen in diesem Jahr noch, die unmittelbar mit dieser Spezialoperation, wie sie es nennen, befasst sind, nicht nur in der Ukraine, sondern eben auch in Russland selbst. Und da sind 10.000 ja eine überschaubare Zahl. Wo ist also der militärische Mehrwert? Der ist möglicherweise mehr bei der, im Militärpolitischen zu sehen und im politischen Umfeld. Dahingehend, dass Russland eben einen Bündnispartner hat und wenn es auch nur der Paria-Staat ist. Auf der anderen Seite sehe ich genau die Punkte, die du genannt hast, die eben nicht dafür sprechen, dass sich diese Zahl von 10.000, so wie es unser Hörer gesagt hat, dass sich die vergrößern oder eine zweite Schicht dort mit eingebracht wird, genau aus den beiden Gründen, die du genannt hast.
Und zum Schluss auch Fortunat Schmidt macht sich Gedanken, wie sich die Beteiligung Nordkoreas in Zukunft auswirken könnte. Ich zitiere kurz: Wenn ich mit meiner beschränkten strategischen Logik die Konsequenzen ziehe, müsste ich Südkorea die Empfehlung geben, auf der Seite der Ukraine in den Krieg einzugreifen. Südkorea verfolgt sicher jedes Vorgehen seines nördlichen Nachbarstaates genau. Ein Sieg Russlands und somit Nordkoreas kann nicht im Interesse von Südkorea liegen. Südkorea hat aus naheliegenden Gründen den Zustand des Kalten Krieges nie verlassen. Es verfügt über eine moderne und sehr leistungsfähige Rüstungsindustrie und besitzt eine große Armee im weltweiten Vergleich. Und damit sind wir einen Schritt näher dem Dritten Weltkrieg. Zitat Ende. Was meinen Sie, Herr Bühler?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Südkoreaner nicht in diesen Krieg eingreifen werden. Einmal aus dem Punkt, den Horst Gerber gerade angesprochen hat. Die Südkoreaner sind ja bedroht von den Nordkoreanern und aus innenpolitischen Gründen, glaube ich, würden sie das nicht tun. Das Zweite ist, auch bei den Partnerländern, also USA bis zu den Partnerländern der NATO, will sicher keiner eine horizontale Eskalation und eine weitere Komplizierung der Lage. Deshalb bin ich mir da relativ sicher. Aber und das kannst du jetzt noch besser erklären, als ich das kann. Aber ich höre schon eine zunehmende Diskussion in Südkorea um die Unterstützung der Ukraine mit Geheimdienstinformationen, aber auch mit umfangreichen Waffenlieferungen. Aber da kannst du mehr dazu sagen als ich.
Also die Frage der Positionierung Südkoreas in diesem Konflikt jetzt vor dem Hintergrund der nordkoreanischen Beteiligung, die hat rasant an Fahrt aufgenommen. Südkorea hat sich bisher eigentlich sehr stark zurückgehalten. Die Kontakte auf verschiedenen, vom Präsidenten runter zum Verteidigungsminister und weiter, haben in den letzten Wochen nachhaltig zugenommen. Daraus zu schließen, dass Südkorea, wie der Hörer sagt, in den Krieg eintreten würde, das schließe ich aus. Einzig, und das ist dann wirklich rein hypothetisch, wäre der Fall für Südkorea wahrscheinlich eher naheliegender, wenn beispielsweise die NATO und damit die Vereinigten Staaten in den Krieg eintreten würden. Und wo sie dann, und das ist ein Problem, das die Südkoreaner auch haben mit Bezug auf Taiwan, wo sie dann eben als enger Allianzpartner der Vereinigten Staaten sich verpflichtet fühlen würden, auch in einem solchen Konflikt einzutreten. Also hier haben wir eine doppelte Hürde, eine innenpolitische, die das sagt, kommt nicht in Frage, und dann eine bündnispolitische, die im Moment bis auf Weiteres nicht zur Diskussion steht. Von dem her rechne ich damit, dass durchaus Waffenlieferungen, nachrichtendienstliche Informationen wahrscheinlich sowieso, aber Waffenlieferungen möglicherweise nicht direkt an die Ukraine, aber über Drittländer in einer ersten Phase, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber über das hinaus sehe ich das bis auf Weiteres nicht.
Okay. Und damit sind wir auch für heute durch. Vielen Dank auch heute fürs Interesse. Bei Fragen wie immer einfach schreiben, und zwar an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 37 37. Herr Gerber, Ihnen auch heute wieder vielen Dank für Ihre Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns bei Bedarf irgendwann mal wieder sprechen müssen. Von unserer Seite sehr gerne, je nachdem, wie die aktuelle Lage ist. Und Herr Bühler, wir hören uns wahrscheinlich am Mittwoch in der nächsten Woche wieder. Bis dahin und auch Ihnen vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Und vielen Dank, Urs. Du hast da wesentlich dazu beigetragen, in den letzten beiden Folgen dieses Podcasts ein bisschen mehr Klarheit über Nordkorea insgesamt und den Einsatz in Russland uns zu bringen. Ganz herzlichen Dank.
Es war mir eine Freude. Ganz herzlichen Dank meinerseits.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.